Schön wieder hier zu sein, euch alle wieder zu sehen. Wir hatten einen ganz tollen, entspannten Urlaub. Zunächst ein paar Tage in Frankreich und dann in Spanien. Und wir blicken sehr dankbar zurück auf diese Zeit, die uns Gott geschenkt hat. Und wir konnten uns erholen, auch wenn diese erste Woche etwas stressig war. Wir haben den Urlaub immer noch sehr gut in Erinnerung. Und vor allem eine Begegnung, an der möchte ich euch teilhaben lassen. Das war das Besondere. Man geht ja in so einen Urlaub und man weiß nie genau, so was man erlebt, ob alles gut geht, ob das Auto hält und so weiter. Also eine Sache, die war ein Stück weit so ein Highlight dieses Jahr. Wir waren also als Familie an der Costa Dorada, das ist also am Strand in Spanien, ganz toll. Und eines Tages taucht ein ganz großer Mann auf. Sehr großer Mann. Also mir fiel gleich Dirk Nowitzki ein in dem Augenblick. Ich dachte, ist das der? Also das ist der Mann, hat Übergröße, über 2 Meter, 2,10 Meter. Und er war unheimlich freundlich. Hat immer wieder die Leute zusammengerufen, da an dem Strand ist so ein Volleyballnetz, also man kann viel Volleyball spielen, und hat versucht, alle sportlichen Leute und auch weniger sportlichen Leute zusammenzurufen: Kommt, lasst uns Volleyball spielen. Eine Ausstrahlung, eine Freundlichkeit und auch sehr, sehr nett zu den Kindern. Die Kinder immer wieder gerufen und gesagt: Komm, lasst uns mal versuchen, Volleyball zu spielen. Der Mann ist also sofort aufgefallen. Und wir haben schon Gedanken gemacht, was sind das denn für Leute? Meine Kinder haben gesagt, irgendwie fühlt man sich sehr sicher um diesen Mann. Wir haben dann erfahren, dass er Daniel heißt, Daniel, und dass er aus Brasilien kommt. Und dass sie in Andorra leben und dass auch seine Frau dabei ist, ein jüngerer Sohn. Und am anderen Tag spielen wir wieder Volleyball. Und er hatte gleich dafür gesorgt, 3 Teams, und man hat dann einfach so gegeneinander gespielt, und ich bin in dem Team mit seiner Frau. Und wir unterhalten uns, bis das Spiel zu Ende ist, um dann wieder einzusteigen am Spielfeld da, und sie sieht meinen Fisch. Also ich trage im Urlaub gerne diesen Fisch, das ist ein Geschenk von meiner Frau, eine Kette, dann ist so meine Brust nicht so nackig. Und sie hat sie mir vor Jahren geschenkt, und ich habe den Fisch dazu gekauft, mal in USA auf einem Festival von Jesus People. Und ich trage das so im Urlaub, und sie fragt mich: Was bedeutet dieser Fisch für dich? Hat er eine Bedeutung, den du da trägst? Und ich sage: Ja, ich bin Christ. Und sie sagt: Praise God, God is good, wir sind Missionare in Andorra. Und sofort war diese Verbindung da, ja. Und wir haben dann noch viele Male Volleyball zusammengespielt, auch noch mit anderen, denen auch aufgefallen ist, dass dieser Daniel eine wahnsinnige Ausstrahlung hatte und die Leute irgendwie angezogen hat, ja. Die wollten mit dem gerne Volleyball spielen. Sehr fairer Mann, obwohl natürlich bei seiner Größe. Der hätte natürlich uns alle plattschlagen können da, ja. Aber hat sehr, sehr fair gespielt und immer wieder Rücksicht genommen. Es stellte sich heraus, dass er vor seiner Bekehrung eigentlich für Andorra im Nationalteam, im Volleyball-Nationalteam war. Und dann ist er zurück nach Brasilien, hat sich über seine Schwiegermutter dort bekehrt. Und jetzt sind sie in Andorra und mit seiner Frau, mit seiner Familie, und versuchen dort Missionsarbeit zu machen über eine christliche Sportschule, also er ist Sportmissionar, und sie haben dort einfach eine christliche Volleyballschule auch, gehen in die Schulen, und eine ganz tolle Sache. Ich hoffe, vielleicht, wenn er mal nach Deutschland kommt oder durch Europa reist, dass er uns auch mal besucht. Daniel Capellos, Missionar in Andorra. Und das war so faszinierend für mich, dass wir sofort gespürt haben, da ist eine Verbindung da. Wir befinden uns auf dem gleichen Weg. Uns verbindet die Liebe Jesus. Es verbindet uns die Liebe, die Gottes Geist in unser Herzen ausgegossen hat. Wir bewegen uns gemeinsam auf diesem Weg der Liebe. Und ich habe das schon so oft erlebt, Wenn man mit Christen zusammenkommt, egal aus welchen Ländern, egal welche Rasse sie haben, es besteht sofort diese Gemeinsamkeit. Das ist ein Geheimnis, können Leute, die das nicht erfahren haben, gar nicht mit uns teilen. Weil sie sich eben nicht auf diesem Weg der Liebe befinden. Weil nicht dieser Geist, der in uns wohnt, sie verbindet. Und an das möchte ich heute anknüpfen, ja. Und möchte uns einladen, in dieser Botschaft noch darüber nachzudenken, bevor wir dann das Abendmahl feiern. Im Lobpreis haben wir unserem Herrn schon gesagt, genau das ist es ja, was uns verbindet. Ich liebe dich, Jesus. Du bist mein Retter, du bist mein Erlöser, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Keiner ist wie du. Und für manche Ohren klingt das vielleicht etwas pathetisch, Gott zu sagen, ich liebe dich. Und leider kann man heute nicht ohne weiteres vom Lieben reden und davon ausgehen, dass wir alle verstehen, was das bedeutet. In einer Zeit, wo das Wort Liebe auf Autos und Erdbeereis angewandt wird und als Synonym für Sex steht, ist es wichtig, klar zu definieren, was wir mit Liebe meinen. Das Wort ist ja um 180 Grad verdreht worden von der ursprünglichen Bedeutung, dass man sich hingibt, dass man sich an den anderen verschenkt, hin zu dem Gefühl, das man bekommt, wenn die Bedürfnisse des eigenen Lebens befriedigt werden. Wenn wir also Gott sagen oder singen, dass wir ihn lieben, was weinen wir denn damit? Was bedeutet das? Was steckt denn hinter dieser Aussage? Was bedeutet es, auf diesem Weg der Liebe zu sein? Ich hoffe sehr, es bedeutet für uns mehr als nur ein vorübergehendes, warmwohliges Gefühl während der Lobpreiszeit im Gottesdienst. Gott zu sagen, ich liebe dich, hat etwas mit unserer Lebensentscheidung und Lebenshingabe zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir Gott tief in unserem Innern erfahren haben. David, der ein Krieger, ein General, ein König war, er betet und singt im Psalm 18, ich liebe dich, Herr, durch dich bin ich stark. Der fand das nicht pathetisch oder peinlich, Gott zu sagen, dass er ihn lieb hat. Und liebe Geschwister, das ist unsere Hauptberufung, Gott zu lieben. Und indem wir ihn wirklich von ganzem Herzen, mit unserem Verstand, mit unserer Hingabe lieben, ehren und verherrlichen wir ihn. Das ist übrigens auch der erste Satz unseres Gemeindemottos. Ich hoffe, ihr habt es alle erkannt. Wir wollen als Gemeinde Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm. Ich möchte uns ganz kurz in der verbleibenden Zeit noch mit sieben Aussagen daran erinnern, was das bedeutet, eine Liebesbeziehung mit Gott zu haben. Erstens, Gott können wir nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Im 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 10 lesen wir, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Die Liebe ist also nicht ein Gefühl, das ich jetzt aus meinem Inneren irgendwie herauspressen versuche. Es ist in allererster Linie der Strom aus Gottes Herzen, der sich vom Kreuz zu uns ergießt. Und wie der Apostel Johannes das auch im 3. Kapitel seines ersten Briefes sagt, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Diese beiden zentralen Bibelworte über die Liebe wurden vom Apostel Johannes verfasst. Soweit wir wissen, war er der einzige der Apostel, der am Kreuz stand, als Jesus starb. Muss es uns dann wundern, dass gerade er so viel über die Liebe schreibt? Kann es sein, dass die Liebe, die Johannes am Kreuz gesehen hatte, diese Liebe, die von dem sterbenden Christus ausging, dass das sein Herz so sehr berührte, dass ihm für den Rest seines Lebens nichts mehr wichtiger war als diese Liebe, die er dort gesehen hatte. Jesus starb am Kreuz. Er trug die Strafe für unsere Sünden, damit der Zorn Gottes von uns abgewendet und uns vergeben werden konnte. Er starb für uns, die wir meinten, anderswo als in Gott unsere tiefste Freude zu finden. Und diese geoffenbarte Gottesliebe, die steht uns immer wieder vor Augen, wenn wir auch das Abendmahl hier feiern, jeden zweiten Sonntag. Keine Religion der Welt kommt dem auch nur nahe, was Gott uns in Christus von der Liebe zeigt. Das Kreuz ist also der größte Liebesbeweis Gottes auf Erden. Willst du Gott ins Herz sehen, dann musst du zu dem Kreuze gehen. Da erkennen wir die Liebe Gottes am deutlichsten. Er hat uns zuerst geliebt und deshalb können wir ihn lieben und wollen ihn auch mehr und mehr kennenlernen. Gott lieben bedeutet also, ihn noch mehr kennenzulernen. Paulus betet für die Epheser, dass Gott der Vater ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, damit sie Christus immer besser kennenlernen. Aber wir können Gott nicht kennenlernen, wenn wir ihn nicht er selbst sein lassen. Versteht ihr, was ich meine? Zur Liebe gehört eine gegenseitige Freiheit von allen Rollen und allem so tun als ob. Und deshalb, Gott lieben bedeutet auch, auf alle Versuche zu verzichten, ihn in Gegnern, wie er ist, zu seinen Bedingungen und nicht zu den meinen. Denn letztlich ist Gott viel größer als meine Vorstellungskraft über ihn, als das Bild, das ich jetzt heute von ihm habe. Er ist wie so ein unendliches Meer. Ich weiß noch so wenig von meinem Gott. Spürst du diese Sehnsucht in deinem Herzen, Gott noch mehr kennenlernen zu wollen? Diese Sehnsucht ist motiviert von der Liebe. Und eigentlich sollten wir jedes Mal, wenn wir die Bibel öffnen, gespannt sein und uns fragen, was kann ich heute über meinen Geliebten lernen? Letztlich bietet jeder Tag eine neue Möglichkeit dazu. Und vielleicht sollten wir uns so am Ende eines Tages fragen, was habe ich heute von meinem Gott erkannt? Wo war er am Wirken in den verschiedenen Umständen, bei der Arbeit, unterwegs, im Verkehr irgendwo, beim Studieren, in der Schule, im Umgang und in der Begegnung mit meinen Mitmenschen? Wir haben ihn gestern erlebt auf unserer Bodenseetour. War einfach herrlich, er war da. Rheintour, genau. Aber der Rhein fließt ja aus dem Bodensee da raus, gell? Ist also Bodenseewasser. Sauber, kristallsauber. Es war wunderschön. Er war mit uns. Wir haben ihn erlebt in unserer Gemeinschaft mit den Brüdern. Wie habe ich ihn erfahren in mir? Und wie habe ich auf sein Wirken geantwortet? Und das bringt mich zu meiner dritten Aussage über die Liebe, nämlich Gott lieben bedeutet ihm gehorchen. 1. Johannes 5 sagt uns der Apostel, wie sich unsere Liebe zu Gott zeigt. Jeder, der glaubt, das ist ein ganz wichtiges Bibelwort. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Merken wir, wie Johannes hier eigentlich Glauben, Liebe, Gehorsam miteinander verbindet. Wie das eine unmittelbar zum anderen führt, aus dem einen folgt das andere. Wer eine Neugeburt erlebt hat, der setzt sein ganzes Vertrauen in Jesus Christus. Und Vertrauen ist im Grunde der höchste Ausdruck der Liebe. Und wenn ich meinem Vater im Himmel liebe, dann liebe ich meine Glaubensgeschwister. Und es ist mir ein Verlangen, den guten Geboten Gottes zu gehorchen. Und dabei geht es nicht um einen Zwangsgehorsam, sondern um einen Liebesgehorsam eines Kindes, das dem Vater Freude machen will. Wir haben ja immer wieder hier erwähnt und im Grunde auch unseren Auftrag damit begründet, dass im Grunde alle Gebote letztlich in diesem einen Kardinalgebot zusammengefasst sind, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit unserer ganzen Kraft zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Denn an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und selbst wenn wir uns die 10 Gebote genauer anschauen, dann werden wir auch feststellen, dass sie die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten vereinen. Alle Gebote im Wort Gottes wurden uns von einem liebenden Vater als kostbare Wegweiser und Liebesermöglichungen gegeben. Es geht immer um Beziehung, unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zueinander. Und der Johannes fügt hier hinzu, dieser Nebensatz, und seine Gebote sind nicht schwer. In welchem Sinne sind seine Gebote nicht schwer? Also, aus eigener Kraft, wenn wir diese Gebote erfüllen sollen, du meine Güte. Selbst Francis Schaeffer hat mal gesagt, also Johannes, was der da sagt und seine Gebote sind schwer, wie ist das gemeint? Weil wie können wir Gott wirklich so lieben und unseren Nächsten wie uns selbst? Wir, die wir so egozentrisch und selbstzentriert und auf uns fokussiert sind. Und ich denke, Johannes will uns hier sagen, dass sie deshalb nicht schwer sind, weil Gott das, was er fordert, durch seinen Geist in uns wirkt. Sie sind nicht schwer, weil wir die Liebe erkannt haben, die uns durch die Gebote bewahren und verändern will. Sie sind nicht schwer, weil sie der Willen unseres Geliebten sind und das macht sie begehrenswert. Denn das, was wir von unserem ganzen Herzen lieben, das ist uns nicht schwer. Wir merken also, es geht da nicht um einen Druck oder um einen mühsamen Krampf. Es geht nicht um Gesetzlichkeit und fromme Leistungen, womit man einen unberechenbaren Gott zufriedenstellen und besänftigen will. Es ist vielmehr die Liebe und die Dankbarkeit zu Gott, die sich in der Freude widerspiegelt, ihm in Hingabe und Leidenschaft zu gehorchen, ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Das Leben auf diesem Weg der Liebe, oder wir können auch sagen, im neuen Bund, auf dem Weg des Evangeliums, liebe Geschwister, steht also nicht unter dem Vorzeichen, du musst gehorchen, sondern das Vorzeichen, das unser Leben bestimmt, ist das Pluszeichen. Es ist das Kreuz. Es ist die Liebe, die uns befähigt, Gottes Willen tun zu wollen. Und das bringt uns zu einer vierten Aussage über die Liebe. Gott lieben bedeutet, ihn vor mich selbst zu stellen. Der Paulus schreibt in 2. Korinther 5, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das war übrigens der Lieblingsvers von Ernst Mayr, meinem Vorgänger hier, der diese Gemeinde vor, glaube ich, 35 Jahren sind schon oder noch mehr gegründet hat. Wer Christus liebt, der will nicht länger nur für sich selbst leben, sondern der will für den leben, der für ihn gestorben und auferstanden ist, der sein Leben hingegeben hat für mich. Jesus lieben bedeutet, es ist mir wichtiger, dass sein Wille geschieht, als dass meine Wünsche sich alle erfüllen. Es ist wichtiger, dass er geehrt wird, als dass ich geehrt werde. Es ist wichtiger, dass er sich freut, als dass ich befriedigt werde. Und deshalb will ich mich von jeglicher Lust, die auf meine Gedanken, auf mein Leben einschlägt, nicht verführen lassen. Und in diesem Prozess finden wir eigentlich dieses Paradox, was zuerst wie ein Verlust des eigenen Lebens aussah, führt in Wirklichkeit dazu, dass ich das in Christus finde, was ich eigentlich mir am meisten wünsche und meinem Innersten gut tut. Und deshalb will ich noch mehr lernen, ihn zu lieben und ihn vor mich selbst zu stellen. Jesus first. Das ist das Motto. Auch von Johannes dem Täufer, der damals sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und ich glaube, wenn wir uns diesem Prozess bewusst hingeben, werden wir uns an unserem Herrn immer wieder neu erfreuen können. Denn Liebe bedeutet, sich an ihm zu erfreuen. Der Apostel Petrus schreibt eigentlich gleich am Anfang seines ersten Briefes diesen wunderbaren Satz hier: Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Wow. Kirchenvater Augustinus, auch er spricht von dieser Freude in seinen Bekenntnissen. Ich liebe dieses Zitat oder das, was er da gesagt hat. Er sagt, gibt es doch eine Freude, die Gottlosen nicht gewährt wird, sondern nur denen, die dir umsonst dienen, deren Freude du selbst bist. Ja, es ist eben diese Freude, diese Liebe, die uns verbindet mit jedem Christen auf der Welt. Auch er spricht von dieser gleichen wunderbaren Fülle und Energie und Freude und Liebe. Das gehört zusammen. Und seliges Leben ist dies, sich freuen zu dir hin, an dir, um deinetwillen. Von dieser Freude spricht der Petrus. Und ich finde es großartig, wie auch hier wieder Liebe, Vertrauen, Freude miteinander verknüpft werden. Die Liebe zu Jesus beinhaltet immer auch Freude an der Person Gottes. Ich kann nicht sagen, ich liebe Jesus, wenn ich mich nicht an ihm erfreue. Und ich kann mich nicht an ihm erfreuen, wenn ich ihn nicht liebe. Denn Liebe ist letztlich das Überfließen der Freude an Gott. So hat es auch der große Mathematiker Blaise Pascal in der Nacht seiner Bekehrung, seiner Umkehr zu Gott erfahren, als er schrieb, Gott, Jesus Christus, vergessen der Welt und alles anderen außer Gott. Er ist nicht zu finden, es sei denn auf den Wegen, die das Evangelium bezeichnet. Ihr könnt überall diese Freude und diese Liebe suchen, auf allen möglichen Wegen. Ihr werdet sie nirgends finden, als nur auf dem Weg des Evangeliums. Größe der menschlichen Seele, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt. Und dann dieses dreimal Freude, Freude, Tränen der Freude. Und dieses Bekenntnis, dieses Memorial, das hat er auf einen Pergamentstreifen aufgeschrieben und es sich an seine Jacken, in seinen Jackenkragen eingenäht. Und er trug das, der große Wissenschaftler, bis zum Tod bei sich. Pascal wollte sich immer wieder an diese überwältigende Freude erinnern, die allein im Vertrauen an und in der Liebe zu Jesus Christus erfahrbar ist. Liebe Geschwister, möge diese jubelnde Freude an unserem Herrn selbst unser Herzen erfüllen. Denn sich an Gott selbst zu erfreuen, ihn zu lieben, sein ganzes Glück in ihm zu finden, ist letztlich die höchste Bestimmung des Menschen. Wer sich an Gott und an Jesus Christus nicht erfreuen kann, der muss sich fragen, ob er überhaupt eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Menschen, die Gott lieben, die wissen, das tiefste und dauerhafte Glück kann nur in Gott selbst und mit Gott gefunden werden. Und deshalb ist auch immer wieder dieses Verlangen damit, Gott vereinigt zu werden, ihm ganz nah zu sein, er in uns und wir in ihm. Und das bringt mich zu meinem sechsten Punkt, Gott lieben bedeutet, mit ihm vereinigt werden wollen. Dieses Verlangen, diese Sehnsucht zum Einswerden mit dem Geliebten liegt im innersten Wesen der Liebe. Paulus vergleicht in Epheser 5, 32, 33 die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde mit dem intimsten Zusammenkommen zwischen Mann und Frau. Wenn sich ein Mann mit seiner Frau verbindet, werden sie ein Leib, ein Fleisch. Und Paulus sagt, dahinter verbirgt sich ein tiefes Geheimnis, ein Mysterium, das kann man nicht so einfach erklären. Es geht um ein Zeichen, ein Bild sozusagen einer unfassbar tiefen geistlichen Wirklichkeit. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Christus in uns, wir in Christus, eine von Liebe durchtränkte Einheit. Und auch im hohen priesterlichen Gebet finden wir genau diese gleiche Struktur. Wir haben es eigentlich gar nicht so lange gelesen. Ich lese hier die Verse nicht mehr. Ich in dir, du in mir und sie in uns. Johannes 17, 21 bis 23. Und nach dieser intimen Gemeinschaft, dieser Einheit, hungern und dürsten wir, liebe Geschwister. Und ich denke, gerade bei der Abendmahlsfeier wird diese Liebe des Einswerdens auf symbolische Weise sehr schön zum Ausdruck gebracht. Und deshalb feiern wir es hier auch regelmäßig, nicht nur einmal im Jahr. Eigentlich tun wir es ja fast jeden zweiten Sonntag. Wir essen von dem Brot und wir trinken von dem Kelch und erinnern uns dabei auch, dass wir durch Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, mit Gott verbunden sind. Da gibt es diese mystische Liebesvereinigung mit unserem Herrn. Er lebt in uns und wir in ihm. Er ist die Kraft, die Energie des neuen Lebens in uns. Und weil wir unseren Herrn lieben, sehnen wir uns danach, einmal mit ihm auf ewig vereint und verbunden zu sein in seinem Reich, ungetrübt von aller Sünde. Das bringt mich zum Letzten. Gott lieben bedeutet, nach ihm zu dürsten. Wir sind noch nicht am Ziel. Der Psalmist, der schreibt im Psalm 42, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele, sie dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und wir wissen, der Psalmist ist in der Wüste, dem geht es gar nicht gut. Und es berührt mich sehr. Ich finde das kostbar, wie er das hier schreibt, was er zuallererst, was zuallererst sein Durst ausmacht. Er betet hier nicht zuallererst oder er dürstet nicht danach, dass er von seiner Trübsal oder von seinem Leiden oder seinen Feinden befreit wird. Ist sicherlich nicht falsch, um Heilung und Befreiung von Not und Schmerzen zu beten. Wir dürfen das, wir sollen das auch tun. Aber viel wichtiger als alles andere ist Gott selbst. Viel wichtiger als die Gaben, die wir empfangen, ist der Geber. Und ich denke, die Psalmen, sie wollen uns hinführen, dass wir Gott lieben, dass wir uns danach sehnen, bei ihm zu sein, ihn zu sehen und uns an ihm selbst mehr als an allem anderen zu erfreuen. Dass wir Gott dürsten, nach Gott dürsten, nach seinem Wasser. Und wisst ihr, sein Wasser stillt den Durst und macht ihn gleichzeitig immer größer. Tozer schreibt in seinem Klassiker, dieses starke Verlangen nach Gott ist von entscheidender Bedeutung. Der momentane Zustand unseres Glaubenslebens mit all seiner Festgefahrenheit und dem Mangel an Gefühl ist darauf zurückzuführen, dass es uns an solchem Verlangen nach Gott fehlt. Selbstgefälligkeit ist eine tödliche Eigenschaft und verhindert geistliches Wachstum. Ein brennendes Verlangen nach Christus hingegen ist die Voraussetzung dafür, dass er sich einem Menschen offenbart. Wenn wir diesen Durst nicht wirklich haben, dann werden wir Gott nicht erfahren. Dem Psalmist dürstete es nach Gott. Er sehnte sich danach, Gottes Angesicht zu sehen. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Und wir wissen auch, dass diese unsere Sehnsucht erst in Ewigkeit vollkommen gestillt wird. Aber unsere Reise auf diesem Weg der Liebe zum endgültigen Ziel sollte erfüllt sein von diesem Durst nach Gott selbst. Augustinus konnte schreiben, ich höre nicht auf zu weinen, bis ich vor ihn treten kann. In dieser Welt gehen wir immer auch durch dunkle Zeiten. Es wird immer wieder Momente geben, wo wir weinen müssen, ob mit Tränen oder einfach nur innerlich. Und ich denke wohl dem, der auch mal mit Tränen weinen kann. Aber dann schreibt auch der Kirchenvater, der Durst, der mich verbrennt und der mich unaufhaltsam zur Quelle meiner Liebe hinzieht, unaufhaltsam zur Quelle meiner Liebe hinzieht, dieser Durst wird immer verzehrender in mir, wenn sich mein Heil noch lange verzögert. Und als ich das las, musste ich denken, ja, so möchte ich alt werden. Mit jedem Tag, der vergeht und war älter wird, wird dieser Durst, diese Sehnsucht nach Gott noch stärker, noch verzehrender. Und wohl dem Menschen, der so heimgehen darf mit dieser Sehnsucht, dieser brennenden Sehnsucht und diesem Durst im Herzen. Möge Gott durch seinen Geist uns dieses Verlangen, Jesus zu sehen, immer größer werden lassen. Bereits im Durst wirkt der Geist der Liebe in unserem Herzen, um es zu Gott zu ziehen und vorzubereiten für seine Gaben. Und deshalb, weil wir Gott lieben und nach ihm dürsten, werden wir nächsten Sonntag wieder zusammenkommen und gemeinsam hier Gottesdienst feiern. Das ist der tiefste Grund unserer Zusammenkunft. Unsere Liebe zu ihm und die Sehnsucht, unseren Herrn, unseren Geliebten noch mehr lieben zu lernen. Und von dieser Sehnsucht spricht auch das nächste Lied, das wir jetzt als Antwort auf diese Predigt noch gemeinsam singen wollen. Dich mehr zu lieben, Herr, das ist mein Herzenswunsch. Nichts will ich mehr.